Ja, das ist doch eine schöne Sache, hier Leute unterrichten zu können, die ganz besonders wissbegierig sind, die zum größten Teil schon 3 Jahre Bibelschule hinter sich haben, also vorausgreifend schon auf ein Thema, was morgen dran kommt, würde ich ja sagen, das ist ja auch zukunftsweisende Bibelschule, nicht? Die Gesellschaft wird älter. Wir müssten wahrscheinlich dann irgendwann anfangen, auch mit Seniorenbibelschule. Oder Bibelschule Brake 2.0 oder so. So macht man das bei Computersystemen, nicht? Also 1.0 war bisher und jetzt kommt 2.0. Das sind halt diejenigen, die schon 3 Jahre hinter sich haben oder die schon 50, 60 Jahre hinter sich haben, je nachdem, was wir jetzt messen, die Zeit hier an der Bibelschule oder die Lebenszeit. Nun, wir werden uns heute und morgen mit einigen Entwicklungen auseinandersetzen, beziehungsweise ich werde sie euch vorstellen, wir werden manchmal darüber sprechen, wir werden gemeinsam darüber nachdenken, Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft dazu beitragen, dass das Denken, Fühlen, Empfinden der Menschen, mit denen wir leben, sich verändert. Und das ist so. Der eine bemerkt das als etwas beängstigend, wenn er sich umschaut und sieht, die Menschen denken und leben ganz anders, als ich das gewohnt war vor, das könnt ihr selbst einsetzen, wie viele Jahren. Es hängt ja je danach ab, wie lange ihr schon lebt. Aber diese Veränderung, die ist da. Und Soziologen weisen darauf hin, dass diese Veränderung in mancher Hinsicht tiefgreifender ist als in der Vergangenheit, auch schneller sich vollzieht, als in der Vergangenheit das gewesen war. Ich werde einige dieser Tendenzen der Gesellschaft herausgreifen, die sind ja auch schon in der Einladung angekündigt worden. Allerdings will ich nicht unbedingt dabei stehen bleiben. Ein anderes Thema, eine andere Beobachtung, die wichtig geworden ist, dann greife ich die gerne noch mit auf und wir versuchen, das dazu zu nehmen. Ich habe zum Teil gerade Punkte aufgegriffen, die sonst allgemein in der öffentlichen Diskussion eher eine Randbedeutung zu spielen scheinen. Das heißt, die Leute erwähnen das nicht so häufig. Das seht ihr nicht jeden Abend im Fernsehen, und falls ihr Fernsehen habt, oder das lest ihr nicht jeden Tag in der Zeitung, falls ihr eine Zeitung habt. Sondern das sind Themen, die eigentlich ganz grundlegend das Selbstbewusstsein der Menschen verändern und in der nächsten Zeit noch total verändern werden, ohne dass das groß in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und deshalb sind diese Themen für uns umso wichtiger. Mir geht es ja nicht darum, euch jetzt auf Kurs zu bringen oder zu informieren, welche Mode bahnt sich gerade an, welche Farbe für das Halstuch ist im nächsten Jahr in. Was müsst ihr da kaufen? Könnte man ja machen, aber da sehe ich nicht so sehr meine Aufgabe drin. Ich habe einige Bücher über Trendforschung, da die beschäftigt sich ja damit, was in der Gesellschaft sich verändert. Da geht es um solche Sachen. Ein ganzes Buch nur darüber, über wie verändern sich Trends im Bereich der Kleidung, zum Beispiel hin zu intelligenter Kleidung gibt es da so einen Trend. Diese Sachen werde ich jetzt alle gar nicht erwähnen, weil die sind nicht so sehr für unser Selbstbewusstsein, für unser Empfinden, auch für unsere geistige Identität wichtig. Da gibt es andere Dinge und da möchte ich mich auf einige konzentrieren. Nicht damit ihr euch anpasst und merkt, dass ihr morgen auch noch aktuell seid, im Trend seid, sondern mehr, es soll einerseits dazu dienen, dass ihr euch selbst, oder ich müsste sagen, wir uns selbst besser begreifen. Denn auch wir stehen ja nicht nur als Beobachter draußen vor und schauen zu, sondern wir sind ja mitten in diesem Trend drin. Und auch unser Denken, auch unsere Wahrnehmung verändert sich damit. Und wir selbst müssen uns dann immer wieder fragen, sind wir geeicht an dem, was in der Bibel drin steht oder nicht? Plakativ wird das immer wieder geäußert. Und das könnt ihr heute sehen, wenn ihr mal in unterschiedliche Gemeindetypen geht. Da findet ihr manche Gemeinden, die etwas als biblisch verkaufen, wo ich den Eindruck habe, das hat ja nicht mal den Geruch von biblisch, geschweige denn, dass es irgendwas mit der Bibel zu tun hat. Und um das selbst zu bemerken, für uns, also nicht für die anderen, für uns selbst, dafür ist es immer wichtig, etwas zu sehen, was läuft in unserer Zeit, denn wir werden beeinflusst, aber häufig unterschwellig beeinflusst. Das meiste, wie unser Weltbild sich bildet, ist nicht, weil wir in die Schule gehen und uns da jemand haarklein erklärt, wie das läuft, sondern durch unsere Umgebung, was wir hören, sehen, wahrnehmen, das prägt uns in unserem Inneren, unsere Wertigkeit von Dingen oder das, nach dem wir streben, wie wir uns selbst einordnen. Und da möchte ich euch auf manche Sachen aufmerksam machen, wo ihr hoffentlich während dieses Kurses immer wieder sagen könnt, ja, genau so ist es, das stimmt, das habe ich da und dort beobachtet. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann es entweder daran liegen, dass du dir selbst etwas vormachst, was dich betrifft, oder natürlich, dass du im Klosterbereich lebst, also die Welt draußen herum seit 20 Jahren vergessen hast, Aber dann ist es ja auch nicht schlecht, mal zu hören, wie denn die Welt um dich herum weiterläuft. Also erstens Selbstbestimmung für mich, für dich dabei. Und dann festzustellen, ist das im Einklang mit der Bibel, ist es das nicht? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist für die Gemeinden, in denen wir alle drin sind. Ich gehe davon aus, dass viele von euch irgendwo in Gemeinden aktiv sind, wenn es nicht im vollzeitigen Dienst ist, in verantwortlicher Position, in verschiedenen Arbeitsbereichen. Und da habt ihr mit Menschen zu tun und spätestens diese Menschen sind bestimmt von diesen Veränderungen in der Gesellschaft. Und auch diese Menschen richtig verstehen zu können, ihnen die Angebote geben zu können, die sie brauchen. Nicht unbedingt die, nach denen sie rufen, aber die, die sie brauchen. Dafür ist es auch notwendig zu wissen, wie sind denn diese Menschen so gestrickt? Was ist denen wichtig? Und ein dritter Punkt ist, wir wollen ja als Christen hoffentlich nicht nur unser Gemeindeleben pflegen, sondern wir wollen die Welt da draußen erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Und das heißt, dieses Evangelium von Jesus Christus trifft ja immer in eine bestimmte Lebenssituation hinein. Und damit wir diese Lebenssituation erkennen, wissen, wie wir darauf eingehen können, deshalb möchte ich euch mit euch auch einige dieser Entwicklungen anschauen und dann mögliche Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt, ich stelle immer etwas vor und dann will ich mit euch gemeinsam darüber nachdenken. Also ich frage euch dann auch, was denkt ihr, was sollen wir denn da tun? Und dann heißt es nicht nur Kopf einziehen und sagen, ja, die Welt ist böse, sie wird immer böser, das wissen wir. Das wussten auch unsere Vorfahren vor 500 Jahren schon und das werden unsere Nachkommen auch wissen. Und die Welt wird immer böser. Sollte uns nicht viel wundern, wenn nicht mal eine riesige Erweckungswelle kommt, die im Moment nicht absehbar ist. Aber wir sollen deshalb nicht so wie parallelisiert auf das Kaninchen auf die Schlange dahinschauen und sagen, ist ja alles böse, warten wir, dass wir möglichst bald sterben und entrückt werden. Nein, solange du hier noch auf der Erde bist, hat Gott noch einen Auftrag für dich. Du sollst dich einsetzen und zwar nicht nur zum Jammern, sondern in deinem Bereich dich einsetzen, um Menschen mit Jesus zu konfrontieren, weiterzuführen. Wir werden wahrscheinlich nicht die Trendsetter. Ich vermute mal und hoffe, ich trete niemanden von euch zu nahe. Ich stelle die Vermutung auf, keiner von euch wird Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, die Frau noch mit reinzunehmen. Das nicht. Wahrscheinlich wird nicht mal jeder von euch Ministerpräsident irgendeines bundesdeutschen Landes. Aber das müssen wir auch gar nicht. Veränderung in der Gesellschaft geschieht vor Ort, an deinem Arbeitsplatz, an deinem Wohnort, in deiner Verwandtschaft. Da entsteht Veränderung der Gesellschaft. Uns wird häufig nur eingeredet, wir seien vollkommen machtlos davon. Sind wir ja gar nicht dabei. Zumal wir ja Gott kennen, den wir immer noch darum bitten können. Auf der anderen Seite, und auch das werde ich mir wieder erwähnen, müssen wir auch bereit sein, uns in Frage stellen zu lassen. Denn umso älter wir werden, umso mehr besteht die Gefahr, dass wir nur mystifizieren, was früher war. Und nicht dafür offen sind, dass die Leute früher eben auch eminente Fehler gemacht haben. Manche Dinge waren vor 30 Jahren eben schlechter als heute. Und umso älter Menschen werden, umso schwerer sind sie davon zu überzeugen, dass das wirklich so ist. Am typischsten ist das ja an dem Streit über die Lieder in der Gemeinde. Und hier kann ich euch, an sich würde es mir ja gefallen, wenn wir jetzt in der charismatischen Gemeinde wären, würde ich jetzt als Prophet aufstehen. Ne? Ich würde sagen, ja, ich habe eine Prophetie. So, nein, sage ich nicht, da bin ich halt nicht der geeignete Typ dafür. Aber ich kann euch sagen, es war immer so in der Gemeinde, dass man um Lieder gestritten hat. Und es wird wahrscheinlich immer so sein. Und das ist häufig in der Gemeinde am ehesten der Punkt, an dem sich der Generationenkonflikt festmachen lässt. Also deshalb diejenigen von euch, die gerade erst aus der Bibelschule kommen, ich kann euch jetzt das Versprechen geben, spätestens in 20 Jahren seid ihr die Älteren, die sagen, warum immer diese neuen Lieder und warum jetzt dieses Instrument, dann wird es vielleicht nicht das Schlagzeug sein. Was weiß ich, dann wird es eben das Tamburin aus Papua-Neuguinea sein oder keine Ahnung, was dann für ein Instrument. Oder die Riesentrommel aus Japan, genau, das wäre doch noch was hier, nicht so boom und so. Ja, wird vielleicht das sein. Das wird sich immer wieder ändern und immer wieder kommt die Idee, diese Lieder, die ich kennengelernt habe, die ich groß geworden bin, das sind doch eigentlich die wahren. Aber das gab es schon, solange es Kirchengeschichte gibt. Also von daher, es würde mich ja reizen, stattdessen jetzt einen Kurs Kirchengeschichte zu machen. Weil ich glaube wirklich, umso mehr wir Kirchengeschichte kennen, umso mehr kennen wir auch die Zukunft und kennen die Gegenwart der Gemeinde. Also die Schüler, die bei mir gehabt haben, ich weiß nicht, ob ich euch das auch gesagt hatte, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Es gab jedenfalls im 11., 12. Jahrhundert eine riesige Auseinandersetzung in der christlichen Gemeinde um die Einführung der Orgel im Gottesdienst. Da gab es Traktate von frommen Mönchen, die haben geschrieben, das sei die Posaune des Teufels. die Orgel und haben dagegen gewettert und gemeint, wenn die sich durchsetzt, dann wird das ganze Gemeindeleben abstürzen. Die Orgel ist eingeführt, zwischenzeitlich schon fast wieder ausgeführt in den meisten Gemeinden und die Gemeinde zum Glück existiert immer noch. Deshalb geht davon aus, auch wenn eurer Gemeinde um Schlagzeug gestritten wird, das Schlagzeug wird eingeführt und das wird irgendwann auch mal wieder vergessen und die Gemeinde wird weiterleben. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu pragmatisch und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht zu sehr schockiert seid, wenn ich das sage, aber das christliche Leben, geistliche Leben in der Gemeinde hängt an solchen Sachen nicht. Die sind viel, viel mehr geprägt von unserer Erfahrung innerhalb unseres Lebens, von unseren Generationen, in denen wir groß werden. Und wir müssen unterscheiden lernen, was ist wirklich biblisch und was ist durch Generationen verändert, gut und schlecht. Man muss hier nicht jeden neuen Trend mitmachen. Ich selbst höre mir viel Musik an, viel lieber ohne Schlagzeug, weil ich viel eher ein Fan bin, zum Beispiel von Barockmusik, von Telemann und Bach und so etwas, und die haben weniger Schlagzeug im Repertoire. Und ich versuche meine Kinder ab und zu davon zu überzeugen, aber die meinen, so alte Musik und so, das hört doch keiner. Und dann sage ich ihnen, ja doch, es gibt so schon Leute, die das hören, ich bin nicht der Einzige dabei. Aber sie glauben es mir dann nicht, ist auch letztendlich dabei egal. Aber ich werde auch in meiner Gemeinde nicht dafür kämpfen, dass wir jetzt da Cembalo einführen und so etwas. Bisher habe ich das doch nicht getan. Dafür werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber hier müssen wir sehen, was ist eigene Prägung, Geschmacksausrichtung und was ist wirklich biblische Wahrheit. Viel wird in christlichen Gemeinden gestritten, wo es gar nicht um biblische Wahrheit geht, sondern wo die Leute eigentlich nur ihren eigenen Geschmack noch biblisch verkleistern, noch ein paar Bibelverse dafür suchen, die irgendwie entfernt passen, um dann so zu tun, als ob es sich um einen biblischen großen Kampf handelt. Und in Wirklichkeit geht es gar nicht darum. Und als Christen sind wir eben erster Linie nicht nur Christen. Wir sind so, dass unser Leben nicht nur von Bibelversen gekennzeichnet ist, sondern erstmal sind wir Menschen. Und als Menschen sind wir, ich habe bestimmte Geschmäcker, das eine mag ich, das andere mag ich nicht, das habe ich geprägt, das habe ich in meiner Jugendstunde gesungen, mir geht's hier genauso. Obwohl ich jetzt noch nicht 80 bin. Wenn da ein Lied ist, was ich schon von Jugend auf kenne, schon seit 40 Jahren gesungen habe, klar singe ich das lieber, als eins, was ich noch nie gehört habe. Ist vielleicht noch eine etwas gewöhnungsbedürftige Melodie und Texten, wo ich denke, was soll denn das und so. Klar, aber das ist ganz normal, das ist auch nicht böse, das ist nicht gut, das ist einfach so, das erlebt jeder Mensch. Nur, wir müssen bereit sein, das auch ein Stück weit zu überwinden. Also, das waren jetzt ein paar Worte über die Zielsetzung. Ich hoffe, ich habe euch nicht von vornherein verschreckt, dass ihr jetzt denkt, was kommt da jetzt alles Böses, was will uns der Michael sagen, wo wir falsch liegen. Denkt daran, es geht mir nur dabei um das Reich Gottes, dass wir nicht an Sachen kämpfen, die es nicht wert sind, dafür zu kämpfen. Kräfte verbrauchen an Stellen, wo es total überflüssig ist. Und die dann nicht mehr haben, da wo wir wirkliche Auseinandersetzung suchen sollten. Und das werden wir jetzt an einem ersten Beispiel durchgehen, nämlich diesem Beispiel von Gender Mainstreaming. Das ist ja auch bei der Programm als erstes genannt worden, also aufgeführt worden. Zur Einleitung müsste ich sagen, einige von euch, besonders diejenigen, die die Bibelschulzeit schon etwas hinter sich haben, wissen wahrscheinlich, dass die große Auseinandersetzung um die Frage der Geschlechtlichkeit war in den 60er, 70er Jahren, die dann der Emanzipation, danach war es die des Feminismus und manche haben den Eindruck, das sei es heute immer noch. Das müsst ihr euch abschminken. Der Feminismus, also generell muss ich dazu sagen, die Frage, wie Geschlechter zusammenleben, fasziniert jede Generation. Jede Generation hat neue Ideen davon, neue Konzepte. Viele von denen sind in der, auch hier wieder Kirchengeschichte, muss man sagen, gescheitert, nebengelaufen. Aber jetzt greife ich einfach auf die Erfahrung zurück, die hier wahrscheinlich versammelt ist. Diejenigen, die in dieser Zeit 60er, 70er Jahre erinnern sich, eben diese Emanzipation. Frauenrechte, dass die Familien werden, man muss nicht mehr heiraten, man kann so zusammenleben, große Auseinandersetzungen, riesige Diskussionen dabei. Diese großen Diskussionen gibt es heute eigentlich nirgends mehr. Ich sage mal so pauschal nirgends mehr, weil ich besuche schon immer noch einige Gemeinden, da wird das tatsächlich noch diskutiert. Aber das sind die allerwenigsten. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass jetzt so als letzter großer freikirchlicher Bund die FEGs vor ein paar Wochen Beschluss gefasst haben, Frauenordination ist jetzt auch da legal Und die wenigen, die sich dann noch kritisch geäußert haben, von denen hofft die Leitung, dass die in ein paar Jahren sowieso ausgestorben sind, beziehungsweise ins Rentenalter gekommen sind, dann wird das gar keine Diskussion mehr sein. Das hat bei den FEGs so etwa 5 bis 10 Jahre gedauert, diese Diskussion, und ist durchgesetzt. Und jetzt glaube ich gar nicht, dass dabei gleich das Reich Gottes untergeht, aber da sehen wir, dieser Prozess ist selbst bei den Frommen lange abgeschlossen. Manchmal, wenn ich irgendwo in eine Gemeinde komme, das war jetzt im Sommer einige Male, gerade bei FEGs, die noch so im Entscheidungsprozess war, dann hatten sie mich eingeladen, darüber zu reden, was sagt denn die Bibel über die Rolle der Frau? Und manches Mal kam ich mir davor wie ein Dinosaurier. Also fast am Anfang musste ich mich doch entschuldigen dafür, dass ich die Meinung vertrete, oder nein, ich vertrete gar nicht die Meinung, ich habe den Eindruck, die Bibel sagt, dass das Ältestenamt nicht für Frauen vorgesehen ist. Und das meine ich nach wie vor. Aber umso mehr gemeint, ich komme, ich habe den Eindruck, ich muss mich jedes Mal entschuldigen dafür. Ja, Entschuldigung, dass ich das noch so sehe, ich weiß, es ist ja total altmodisch, aber... Und ich merke in diesen Diskussionen, bei Leuten, die eine andere Position vertreten, da ist häufig gar kein biblischer Hintergrund. Manche Leute sagen mir das auch ganz offen. Wenn ich mit Bibelversen komme, dabei sage ich, diese Bibelverse spielt doch alles keine Rolle. Warum nicht? Die Ehrlichen sagen das. Die sagen das, ja, das war damals in der Kultur des Paulus so. Das ist ja das Hauptargument. Das Hauptargument ist, also exegetisch streitet ja kein Mensch darum, dass Paulus wirklich so unterdrückerisch gewesen ist, dass er den Frauen das verbieten wollte. Da sind eigentlich alle Exegeten einig. Ich kenne keinen Einzigen, der dagegen spricht. Aber das, was die Leute dann sagen, ja, das war ja nur in der kulturell spezifischen Situation des Paulus so. Das spielt ja heute keine Rolle mehr. Ja, und da muss ich sagen, das finde ich natürlich exegetisch sehr abenteuerlich. Denn kulturell abhängig ist in der Bibel alles. Nenne mir eine einzige Aussage, die nicht in eine Kultur hineingesprochen ist. Die sind alle in einer Kultur. Da damals lebte doch keiner in einem luftleeren Raum. Manchmal versucht die Leute herauszufordern, ihnen dann zu sagen, ja, wie sieht das zum Beispiel im Abendmahl aus? Hast du schon mal das Passamahl gefeiert? Nö. Gibt es heute viele Juden so wie im Passamahl? Nö. Ja, also, das Abendmahl ist kulturabhängig, das wurde nämlich damals den Judenchristen gemacht, die regelmäßig das Passamahl gefeiert haben, also schaffen wir das Abendmahl ab. Kulturabhängig. Und das Abendmahl ist kulturabhängig, ganz klar. Denn was war das erste Abendmahl? Das war ein Passamahl, was Jesus neu uminterpretiert hat. Könnt ihr in der Bibel nachlesen. Aber hier würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, das zu tun. Da frage ich mich, warum denn an der anderen Stelle, wo es ums Ältestenamt geht? Da ist es in eine Kultur hineingesprochen und dann sagt man plötzlich, aha, weil in eine Kultur nicht mehr gültig. Und hier ist anders in eine Kultur hineingesprochen, die eben das Passamahl gefeiert hat. Da sagt man nicht, ja wieso? Und was dahinter steht, ist einfach, das eine passt mir und das andere passt mir nicht. Also häufig wird das kulturelle Argument nur ausgespielt, wenn ich irgendeinen Bibelvers habe, der mir eben nicht passt. Dann kommt das Kulturargument. Dabei die Kultur soll uns besser verstehen, wie die Leute damals getickt haben, aber nicht die Aussage, die gemacht wird, dadurch zu relativieren. Das ist ein vollkommen falscher Weg. Also Geschlechtsdefinition, Umgang mit Geschlechtern spielte immer in allen Generationen eine wichtige Rolle. In allen Generationen gab es maßgebliche Trends in einer Gesellschaft, an denen sich die Auseinandersetzungen kristallisiert haben. Also da, wo man merkt, da hat es gerieben. Das war, ich sagte Emanzipation, dann Feminismus. Und ich habe jetzt auch gesagt, der Feminismus ist heute eigentlich tot. Manche glauben mir das vielleicht noch nicht, aber schaut zum Beispiel einmal nach, wie viele der feministischen Zeitschriften heute noch existieren. In den 70er, 80er Jahren gab es allein in Deutschland so rund 10 verschiedene feministische Zeitschriften, regelmäßig Abnehmer. Soweit ich weiß, eine einzige ist davon übrig geblieben. Nennt doch mal berühmte Feministinnen heute. Das ist, ihr nennt alle dieselbe. Und das ist die einzige, die es noch gibt, die übrig geblieben ist. Sie hat sich aber selbst schon lange überlebt. Ja, wirklich. Ihr neuestes Buch, jetzt gerade diesen Monat rausgekommen, wisst ihr, worum es geht? Um den Islam. Das heißt, sie kämpft gar nicht mehr für Feminismus, weil sie merkt, hat keine Leserin mehr. Obwohl, natürlich in dem Islambuch, da schreibt sie darum, der Islam ist so schlecht, weil er die Frau unterdrückt. Und da kommt das Thema dann doch wieder vor. Aber sie merkt, Islam ist jetzt viel populärer, also schreibt sie über Islam. Da merkt ihr selbst, diese Aushängeikone des Feminismus ist heute, eigentlich hat sich selbst ein Stück weit überlebt. Ihr werdet kaum heute eine Frau treffen, es sei denn eine so an die 50-Jährige, die eben mit der Ali Schwarzer groß geworden ist, die sich als Feministin bezeichnen würde. Kaum junge Leute als Feministin. Das ist nicht mehr ihnen. Es hat sich überholt, weil viele Dinge des Feminismus sind lange umgesetzt worden. Jetzt sagen manche, und das stimmt, dass in fast allen Stufen der Gesellschaft sind Frauen präsent, etwa gleichmäßig zu Männern. Das ist schon lange Realität. Das, was in den Umfragen meistens noch erwähnt wird, dass in Führungspositionen, da sind weniger Frauen, noch sind da weniger Frauen. Das hängt aber nicht an Feminismus oder sonst was, das hängt darin, dass die Leute in Führungspositionen meistens ältere Leute sind und ehe sich eben diese feministische Veränderung der Gesellschaft durchgesetzt hat, dauert es eben noch ein paar Jahre. Das heißt, die Frauen, die heute im mittleren Management sind, die werden in 10, 20 Jahren auch in den Führungspositionen drin sein. Das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit. Das kann man ja nicht machen. Du kannst ja nicht sagen, heute stelle ich eine Frau als Generaldirektorin ein. Nein, die muss ja erstmal die ganze Karriere durchmachen, die ganze Karriereleiter durch die ganzen Management-Ebenen. Aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das heißt, da wird sich grundsätzlich in der Zukunft massiv etwas ändern, aber darum muss nicht mehr viel gekämpft werden. Und das, was heute die Auffassung von Geschlechterleben, Familie und so weiter, Sexualität prägt, das ist Gender Mainstreaming. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Begriff schon mal gehört haben. Da und dort taucht er in den letzten Jahren auf. Ich habe hier auch ein Büchlein darüber herausgegeben. Vielleicht habt ihr das mal gesehen. Es ist eine IDEA-Dokumentation, Abschied von den Geschlechtern. Da geht es um Gender Mainstreaming. Das ist, soweit mir bekannt, im christlichen Bereich eines von drei Büchern, die bisher darüber erschienen sind. Mehr gibt es im ganzen christlichen Bereich nicht. Eines ist von Dominique Klenk von der Offensive junger Christen im letzten Jahr herausgekommen. Dann gibt es noch eines von Gabriele Kubi, aber die ist eben sehr, sehr katholisch, also von daher nicht für jeden immer lesbar, wie sie schreibt dabei. Und das ist dieses Buch hier, soweit mir bekannt, im christlichen Bereich in Deutschland. Gender Mainstreaming ist allerdings keine so ganz junge Sache. Gender Mainstreaming hat angefangen, die bundesdeutsche Realität vor etwa 10 Jahren zu prägen. Das heißt, heute haben wir schon gewisse Auswirkungen von Gender Mainstreaming, die wir beobachten können. Gender Mainstreaming ist entstanden aus den Wurzeln, aus den Resten des Feminismus, aus den Resten der Schwulenbewegung. Auch die Schwulenbewegung ist ja vor 2, 3 Jahren in einer tiefen Krise gewesen. Das haben mir zahlreiche Leute berichtet, die auch im schwulen Bereich tätig sind. Warum? Weil sie praktisch alles durchgesetzt haben, was durchzusetzen ist. Es wurde alles, sie haben ihre Ehegleichstellung, Diskriminierung in den Städten und Betrieben, sondern alles abgeschafft. Jetzt ist schon fast ein Grundgesetz verankert. Das heißt, ihnen sind die Feinde abhanden gekommen und dadurch haben sie eine große Schwäche gehabt. Sie allerdings jetzt seit etwa 2 Jahren ist die Schwulenbewegung wieder lebendiger geworden, weil sie haben einen neuen Feind erkannt. Genau, die Christen. Denn wenn ihr seht, wo Schwule heute, geht mal auf schwulen Internetseiten. Also wenn ihr wollt, nicht so, ich will euch nicht verführen so dabei. Vor allen Dingen denkt daran, Google notiert alles. Nicht? Also wenn ihr dann da irgendwo drauf seid, bekommt ihr auch hinter Werbung von, was weiß ich dafür. Also, aber wenn ihr da drauf geht, dann werdet ihr feststellen, der Hauptgegner heute, das sind die Homophilen, die Homophoben. Das heißt nämlich die Angst haben vor Homosexualität und das sind die Evangelikalen. Das sind die Hauptgegner. Und da haben die Evangelikalen, ohne dass sie es wollten, zu einem Wiedererstarken der Schwulenlobby beigetragen. Aber gut, es blieb noch nicht alles übrig, denn irgendwas sagen, dazu muss man ja manchmal auch. Auf jeden Fall, die Reste dieser Schwulenlobby, auch der Emanzipationsbewegung, des Feminismus, die haben sich mit neuen Interessensgruppen verbunden und bilden die Grundlage von Gender Mainstreaming. Der Begriff Gender Mainstreaming ist in der großen Öffentlichkeit das erste Mal bei der Weltfrauenkonferenz in Peking. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. 1995 in die Öffentlichkeit gekommen. Ja, das war natürlich, manche erinnern sich vielleicht nicht mehr dran, ist auch schon 15 Jahre her. Also da ist in die große Öffentlichkeit gekommen und nur 5 Jahre später taucht es das erste Mal auf in der Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland und in der Gesetzgebung der EU. Das heißt, diese 5 Jahre haben die Vertreter von Gender Mainstreaming gebraucht, diese Idee von Gender Mainstreaming von dieser Weltfrauenkonferenz hinein zu transportieren in die nationalen Parlamente und in die überregionalen europäische Parlament. Heute, also das heißt 10 Jahre nach diesem Anfang, ist das lange etabliert. Also wenn wir nachher auch darüber reden, was Gender Mainstreaming alles beinhaltet, wer heute antritt, Gender Mainstreaming irgendwie beseitigen zu wollen, der ist wie Don Quixote im Kampf gegen die Windmühlen. Das ist lange Realität in der Gesellschaft. Ja. Ja, ich habe mir. Ja. Genau, das ist gut. Da mache ich jetzt auch weiter. Also ich habe das noch vorgehabt, darüber was zu sagen, aber gut, dass du das nennst, dann werde ich das mich gleich aufnehmen. Also wahrscheinlich wird es manchem so gehen, der sagt, ja, Begriff vielleicht schon mal gehört, aber was ist das denn eigentlich? Also wie alle modernen Begriffe, die müssen natürlich Englisch sein. Ich habe auch nichts dagegen, Fachbegriffe sind ja nötig und so. Und genauso ist Gender Mainstream ein englischsprachiger Begriff, so kann man das auch internationalisieren. Besteht aus zwei Worten. Diese zwei Worte erkläre ich euch gerne, nämlich Gender und Mainstreaming. Fange ich mal mit dem Einfachen an. Mainstreaming heißt einfach die Hauptdenkströmung einer Gesellschaft. Also die Grundüberzeugung, der Trend im Denken einer Gesellschaft, das ist Mainstreaming, der Mainstream, die Hauptüberzeugung. Aber jetzt ist der Wesentliche, nämlich was für eine Hauptüberzeugung? Gender. Im Englischsprachigen gibt es zwei Begriffe für Geschlecht. Das haben wir im Deutschen nicht. Im Englischen gibt es nämlich den Begriff Sex. Und Sex ist im englischsprachigen Bereich ganz anders zusammengesetzt als im Deutschen. Im Deutschen hat es schnell so das Anrüchige von, Sexshop und Pornografie und sowas. Das hat es im englischsprachigen nicht. Beispielsweise, wenn ihr Amerikaner seid und dann steht in eurem Pass Sex. Und das meint dann, ja, bist du Mann oder Frau? Da steht nicht Man or Female. Das ist dann nicht, also Mann oder Frau. Und dann wird das angekreuzt, das ist dein Sex. Sex ist im englischsprachigen Bereich dein angeborenes biologisches Geschlecht. Und das ist normalerweise Sex. Und dann natürlich mit vielen anderen Assoziationen auch verbunden, aber nicht so eingeengt, wie das manchmal im deutschen Sprachraum gebraucht wird. Gender hingegen meint im Gegensatz zu dem angeborenen Geschlecht das soziale Geschlecht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aus dem werde ich jetzt immer wieder eingehen auch. Soziales Geschlecht bedeutet, wie du dich als Mann und Frau in der Gesellschaft verhältst. Und das ist ja klar, wenn man über Geschlechterrollen, Geschlechterverhalten spricht, dann ist das der entscheidende Faktor. Denn das biologische Geschlecht, ja, darüber kann man ja nicht viel diskutieren. Da schaut man das Baby an und weiß Bescheid, wenn es geboren wird. Das ist ja in ganz seltenen Fällen nicht, da komme ich auch noch drauf zu sprechen. Das sind dann die Intersexuellen, aber die sind ja auch in der neuen Diskussion mit drin. Aber das ist die riesige Ausnahme. Das ist ein Kind von 1000 Geburten oder so. Das ist aber im Normalfall ist die Sache klar dabei. Also deshalb, die große Diskussion geht mehr um das soziale Geschlecht, nämlich wie lebst du als Mann und Frau? Darüber geht es. Und ich werde jetzt im Folgenden anhand von drei grundlegenden Aussagen und Zielen von Gender Mainstreaming versuchen, diesen ganzen Komplex zu beschreiben, der dahinter steht. Und dabei wird euch deutlich werden, dass bei Gender Mainstreaming viel Positives enthalten ist. Nicht alles, was Gender Mainstreaming beinhaltet, ist negativ. Und das müssen wir uns auch deutlich machen. Bei den meisten der Entwicklungen, Trends, auf die ich noch eingehen werde und heute Abend auch bespreche werden, die sind nicht per se böse. Das müssen wir erkennen, damit wir genau darauf reagieren können. Sonst kämpfen wir bei Sachen und jeder andere Mensch sagt uns, ja, was kämpfst du denn da? Das ist doch alles toll. Und ihr werdet viele junge Leute erleben, heute selbst aus christlichen Kreisen. Die gehen an die Uni, zum Beispiel werden Lehrer oder lernen auf Erzieher. Und die kommen heute an Gender Mainstreaming nicht vorbei. Das wird ihnen, selbst wenn der Begriff nicht immer erwähnt wird, das fließt durch alle Lehrpläne durch heute. Gerade im Bereich der Pädagogik. Warum? Weil hier ist nämlich ein Prinzip der Vertreter von Gender Mainstreaming, ich werde nachher noch sagen, wer dahinter steckt dabei, das Prinzip, wir wollen den Gedanken von Gender Mainstreaming für die Gesamtgesellschaft übertragen. Und man ist sehr gut dabei, man läuft sehr gut dabei, das klappt sehr gut. Aber wir machen das, indem wir die junge Generation prägen. Denn die Ältere werden wir sowieso nicht mehr verändern können, aber in 20 Jahren wird diese Generation das öffentliche Wahrnehmung prägen und dann ist das Ziel dabei erreicht. Man hat bewusst das aus der großen Gesellschaft herausgenommen und das ist keine Verschwörungstheorie. Das sind Ideen, die selbst von Politikern so genannt werden. Wie auch zum Beispiel von einem der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einem Herrn Zastrow. Der hat einen Artikel vor etwa 5 Jahren darüber geschrieben, der sagt genau dasselbe darüber. Also es sind so Säkulare und Politiker und Soziologen, die sagen genau dasselbe. Hier ist ein Prinzip dahinter. Man will dieses aus der öffentlichen Diskussion heraushalten, weil man Bedenken hat, dass ein Teil eine riesige Diskussion ausbricht und die Hälfte des Gedankengutes auf der Strecke bleibt. Und also sagt man, nein, wir machen das über die Vorgabe der Lehrpläne, insbesondere der Pädagogen, weil die prägen die nächste Gesellschaft. Und so geht das dann auch in die Lehrpläne der Schule mit hinein. Das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, aber fast alle Bundesländer haben das heute mit enthalten. Ich nenne nachher noch Beispiele dafür. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen vorankommen mit diesen drei Punkten. Also der erste Punkt von Gender Mainstreaming, den halte ich für sehr zutreffend und positiv. Der erste Punkt von Gender Mainstreaming ist, Und das ist eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Mann und Frau sind unterschiedlich. Und da müssen wir sagen, ja und Amen. Als Christen. Das ist doch genau, was uns die Bibel sagt. Das ist aber etwas vollkommen Neues, wenn ihr die Entwicklung vorher anschaut. Denn die Emanzipationsbewegung, der Feminismus, wollte ja gerade sagen, nein, es gibt keine Unterschiede. Die typische Feministin, wie hat die sich gekleidet? Wie ein Mann. In Gender Mainstream ist das gar nicht mehr in. Da finden wir das als blöd, wenn eine Frau plötzlich an Anzug und Krawatte und so etwas kommt. Das sind diejenigen, die noch von dem Trend vorher geprägt sind. Gender Mainstream würde sagen, nein, nein, so nicht. Denn Mann und Frau sind unterschiedlich. Und gerade wenn ihr selbst mal beobachtet von das, was ihr wahrnehmt, im Büchermarkt der letzten 10 Jahre, da ist ganz häufig sind Bücher aufgetaucht, die die Unterschiede von Mann und Frau beleuchtet haben. Manche, die ich mit Genuss und Gewinn gelesen habe, wie Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Oder irgendwie Frauen sind anders und Männer auch. Oder warum Frauen falsch einparken und Männer schlecht lügen. Oder irgendwie so etwas. Ja, es gab alle möglichen. Ich habe die mit Begeisterung gelesen. Also nicht nur, aber auch diese Bücher dabei. Und bei manchen Punkten, ich weiß nicht, ob meine Frau sich noch daran erinnert, aber an manchen Punkten, da habe ich auch darauf vorgelesen aus einem dieser Bücher und sie dann gefragt, wie das nun ist. Und da meinte sie bei einigen dieser Punkten, ja, das ist tatsächlich so. Und wenn ihr verheiratet seid oder Männer und Frauen da mal mit Arbeit zu tun haben, werdet ihr merken, Männer und Frauen sind unterschiedlich, reagieren unterschiedlich, nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Allein von der Sprache. Da gab es auch vor ein paar Jahren ein Buch, das hieß dann Deutsch, Frau, Frau, Deutsch. Ein bisschen lustig sollte das den Leuten nahebringen, jetzt als männlichem Publikum, wie drückt sich deine Frau aus und wie musst du es interpretieren? Was meint sie denn damit? Ja, und an manchen Punkten ist das tatsächlich so. Also eine Sache, vielleicht habt ihr sie auch gelesen, in einem dieser Bücher, fand ich schön beschrieben, da steht, die meisten Männer, die brauchen ihre Höhle. Ja, und das wurde dann natürlich näher beschrieben. Die Höhle kann die Werkstatt sein, der Garten sein, der Büro sein. Die Männer müssen sich irgendwo in ihre Höhle zurückziehen. Da müssen Entscheidungen reifen. Deshalb die meisten Menschen, wenn sie diskutieren, Männer, wenn sie diskutieren, dann haben sie ihre Entscheidung getroffen. Hingegen die meisten Frauen entwickeln ihre Entscheidung im Gespräch. Was dann natürlich im Gespräch Probleme aufwerfen kann. Da kann es sein, wenn du mit einer Frau sprichst, am Anfang einer Diskussion vertritt sie eine Position und du kämpfst dagegen und am Ende hat sie eine ganz andere Position und sie sieht das auch gar nicht als Problem an, aber du als Mann siehst es als Problem an. Du denkst dir, jetzt hast du einen Gegner und jetzt willst du dagegen kämpfen und hinterher ist der Gegner vielleicht auch noch deiner Meinung. Ja, also Frauen häufiger entwickeln Überzeugungen innerhalb eines Gesprächs, sind bereit, auch eher neue Dinge aufzunehmen und mit einzubeziehen. Manchmal äußern Frauen auch Meinungen, die noch gar nicht bis zum Ende durchgedacht sind, die noch nicht endgültig sind. Aber ein Mann, er zieht sich zurück, was manchmal zu Problemen führt. Also auch in Gesprächen zwischen mir und meiner Frau manchmal Probleme gegeben hat, weil wenn sie mir manche Sachen gesagt hat, die mich geärgert haben, oder gesagt haben, jetzt muss eine Entscheidung, dann war es häufig so, habe ich gesagt, jetzt muss ich erst darüber nachdenken. Und das ist dann typisch männlich. Und Frauen machen das häufig anders. Nicht immer, aber häufig anders. Und dann, der Mann zieht sich zurück und dann nach 1-2 Tagen oder so, dann sagt er so, das ist jetzt meine Entscheidung, hier ist das Ergebnis und das wird ausgebrütet in der Höhle. Also so für sich, nicht, abgekapselt und so, da wo er dann seine Ruhe hat. Und diese Sachen sind ja jetzt nicht gut oder schlecht, darum geht es ja nicht, sondern nur auf Männer und Frauen sind unterschiedlich in dem, wie sie denken, wie sie Entscheidungen treffen, was ihnen wichtig ist, auch bis dahin einzeln untersuchen, was sie einkaufen. Oder ausführliche Untersuchungen, die zeigen, Frauen haben ein viel größeres Körperbewusstsein als Männer. Das will ich gar nicht sagen, ist gut oder schlecht, aber es sind Unterschiede. Und die haben Auswirkungen in vielen Dingen, die uns richtig gut tun, die notwendig sind. Man hat in den letzten Jahren verstärkt daran geforscht, wie Männer und Frauen im Unterricht reagieren. Und hat festgestellt, dass Jungen anders lernen als Mädchen. Das hat man lange Zeit vollkommen ignoriert. Da hat man so getan, das ist einfach Kind. Noch die Altersstufen, die hat man berücksichtigt. Aber nicht, dass das Kind auch Mann oder Frau ist. Und dass die unterschiedlich reagieren. Heute ein ganz großes Thema in Gender bezüglich Pädagogik ist die Förderung von Jungen in der Schule. Weil zwischenzeitlich ist lange die Realität, dass in der Schule die Mädchen die Jungen abgehängt haben. Eindeutige Statistiken. In fast jeder Schultyp ist es so, außer bei der Hauptschule, da sind die Jungen noch die Mehrzahl. Nicht? Nein, nicht ganz. Aber Aber generell ist es so, eindeutig viel mehr Mädchen machen Abitur als Jungen. Bitte? In der Hauptschule. Aber das würde das ja so noch unterstützen. Also dass die Jungen hier stärker getroffen sind von mangelnden Lehrunterstützung, oder wie das immer ausdrückt, jedenfalls eher vom Schulsystem benachteiligt sind, sagen wir so. Da kommen sicherlich noch andere Einflüsse mit dazu. In fast jedem Studiengang ist es so, außer bei Maschinenbau und noch so ein paar anderen Sachen, dass Frauen in der Mehrzahl bei den Studienanfängerinnen sind und das heißt in ein paar Jahren dann auch die Mehrzahl der Absolventen stellen werden. Heute im evangelischen Pfarramt ist es so, dass es mehr Frauen gibt, die jedes Jahr im Pfarramt ordiniert werden, als Männer. Also, wo es ja, sage, in der vorgestrigen Diskussion noch darum ging, dürfen Frauen ordiniert werden, ist wahrscheinlich die Gender-Diskussion mehr, wie können wir noch einen männlichen Pfarrer retten, dass es morgen diese ausgestorbene Art noch gibt. Ja, und das hat jetzt aber verschiedene Ursachen. Also, das hat ganz verschiedene Ursachen, die man auch untersuchen kann. Und da müssen wir sagen, das ist doch gut. Denn generell ist es tatsächlich so, also man sieht in der Diskussion, Männer werden im Schulsystem, also Jungs jetzt, werden nicht gefördert, wie sie gefördert werden sollen. Vieles im Schulsystem ist mehr auf das Lernen der Frau ausgerichtet, also wie Frauen lernen und nicht wie Männer lernen. In der Grundschule sowieso, das weiß ja jeder von uns, überwiegen bei weitem auch die Lehrerinnen, die häufig viel mehr Probleme mit den Jungen zu haben, als mit den Mädchen, weil die können sich gut hineinversetzen, auf die können sie gut reagieren. Was den Jungs dabei natürlich auch fehlt, sind dann zum Beispiel Identifikationspersonen der Schule. Denn ihr werdet sehen, ein Lehrer geht anders um mit einem Jungen als eine Frau, als Lehrerin. Im Durchschnitt, normal. Wenn sie jetzt einfach normal reagiert, ohne da speziell drauf achten zu wollen oder geschult zu sein. Und da sind so Punkte, die werden erforscht. Und hier würde ich sagen, die sind gut, dass die erforscht werden. Die können... Ich sage ja hier wieder, der ist im Vorteil, der die Geschichte kennt. Ha. Denn vor der Diskussion mit Emanzipation, da gab es das ja. Und dann hat man lange dafür gekämpft, für den gemeinsamen Unterricht. Nein, man darf die ja nicht trennen, die müssen alle gemeinsam. Warum? Weil man meint, die Mädchen werden doch benachteiligt, weil sie allein erzogen werden. Heute gibt es manche moderne pädagogische Diskussionen, die genau das wieder fordern. Das wird dann vielleicht eine nächste Revolution sein. Zu sagen, ganz neue Idee. Männer müssen speziell gefördert werden, jetzt brauchen die besondere Kurse und so. Und in manchen Sachen, da ist das offensichtlich. Wenn ihr Jugendarbeit in der Gemeinde macht, zumindest für manche Sachen und Themen, im bestimmten Alter, würde ich in jedem Fall empfehlen, wenn ihr geistlich die jungen Frauen und die jungen Männer fordern wollt, dann macht sie getrennt. Wenn ihr in der Seite so der blühenden Pubertät seid, dann werdet ihr kaum Fuß an den Boden bekommen, solange da die Jungen und Mädchen gemeinsam in einem Raum sind, weil die hören gar nicht mehr, was du sagst, die schauen nur aufeinander und sehen, oh, wie ist der gekleidet und wie ist der cool und wie gibt er sich und die Mädchen, Männer müssen besonders cool tun und sie müssen natürlich besonders wenig Interesse am Glauben zeigen, ne, ich weiß, das ist ja unter ihrer Würde, sind ja besonders cool und so und so fromm zu sein ist halt nicht cool und, aber wenn die unter sich sind, plötzlich kannst du ganz anders mit denen sprechen. Die Jungs und auch die Mädchen. Also, und das ist eine neue Perspektive, die zum Teil auch schon mal früher existierte. Ja, aber eben das gab es früher, es gibt auch heute noch ein paar Schulen, die das machen, aber das sind so zum Beispiel jetzt neue Ansätze, die wieder modern sind, die wieder in Gender Mainstreaming aufgegriffen werden und die nicht ganz dumm sind, wo bestimmte Aspekte drin sind, die sollten wir wahrnehmen. Und zwar auf vielen Ebenen. Das ist ja nicht nur auf dem Bereich, wenn ich sage Pädagogik, das ist zum Beispiel auch im Bereich der Medizin. Wusstet ihr, dass es in den letzten 10 Jahren vermehrt Studien gibt, wie bestimmte Therapien entwickelt werden für Männer und Frauen unterschiedlich? Man hat bis Ende der 90er Jahre Herzinfarktpatienten alle gleich behandelt. Und wie hat man sie behandelt? Nach dem männlichen Muster. Weil fast alle Studien haben sich auf Männer konzentriert, weil das galt als typische Männerkrankheit. Der Mann, der im Berufsleben unter Stress steht und dann den Managerkrankheit hat. Stress und dann Herzinfarkt. Aber man hat in den letzten 10 Jahren gemerkt, dass Frauen beim Herzinfarkt anders behandelt werden müssen, weil auch körperlich diese Medikamente anders wirken. Schon allein dadurch, ich will euch nicht beleidigen, aber Männer und Frauen haben einen anderen Fettstoffwechsel. Frauen haben einen höheren Fettgehalt im Körper. Da reagieren Medikamente schon anders. Also im Durchschnitt natürlich. Ne? Ich nehme jetzt nicht jeden Einzelnen im Durchschnitt gesehen. Und das ist ja nicht schlimm oder nicht böse oder gut oder so, das ist einfach so. Männer und Frauen sind auch körperlich von den Hormonen, von dem Stoffwechsel, vom Körper woanders, sodass man immer mehr dazu übergeht, man muss bei Medikamenten und bei Behandlungen stärker darauf achten, ist das ein Mann oder eine Frau. Das hat man bis Ende der 90er fast gar nicht getan, in den letzten Jahren immer stärker und das ist auch eine Auswirkung von Gender Mainstreaming. Und zwar eine gute. Also ich habe euch ja gesagt, Gender Mainstreaming ist nicht nur böse und wir müssen das auch realisieren, denn sonst kämpfen wir gegen etwas und dann treffen wir Leute und sagen, das ist doch alles gut, das mache ich doch, das ist doch toll. Dann müssen wir sagen, ja, viele dieser Sachen sind gut, das hat man vorher vernachlässigt. Ich weiß noch, wie ich in der Jugendgruppe zu Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, also in der Jugendzeit, in der Schule ein Referat halten wollte über Unterschiede von Mann und Frau. Und da bin ich nach Bielefeld zur Bibliothek gefahren, Stadtbibliothek, und es gab kein einziges Buch, was mir der Bibliothekar empfehlen könnte. Weil zu diesem Zeitpunkt waren alle Bücher, die geschrieben wurden, dazu, es gibt keine Unterschiede, weil man eben Unterschiede als Diskriminierung der Frau ausgelegt hat. Natürlich, dass die biologisch ein bisschen unterschiedlich aussehen, ja, das stand dann schon in Aufklärungsbüchern, aber mir ging es ja mehr darum, gibt es da noch mehr Unterschiede als nur das, was da vor Augen ist. Und das gab es so gut wie keine Literatur. Heute findet ihr massenhaft an Literatur, was uns zeigt, es ist eine neue, eine andere Phase und gerade diese Argumente, die sollten wir ja lesen und wahrnehmen, weil sie letztendlich ja für unsere Perspektive der Unterschiede zwischen Mann und Frau wieder als Argumente dienen können. Und zwar gerade in einer säkularisierten Welt, die nicht nur Bibelargumente akzeptiert, wo wir sagen können, hier, wissenschaftliche Forschungsergebnisse zeigen, Mann und Frau sind unterschiedlich. Darüber hinaus glaube ich auch, dass diese Dinge ja uns auch in den Gemeinden gut tun können. Denn nicht nur die Lehrer der Schule sollten überlegen, wie können wir Männer fördern, wie können wir Frauen fördern, sondern auch, wie können wir das in der Gemeindearbeit berücksichtigen. Oder wie können wir es in der Seelsorge berücksichtigen? Wie muss ich darauf achten, wenn ich jetzt Mann oder Frau seelsorgerlich betreue? Da geht es ja nicht nur um biblische Wahrheit, sondern zum Beispiel, wie sage ich bestimmte Sachen? Wie interpretiere ich das, was eine Person sagt? Und ein Mann, der sich nie damit auseinandergesetzt hat, dass Frauen manchmal anders ticken und sich anders ausdrücken, wird da manche Probleme mit haben. Also ich erinnere mich an frühere Jahre, wo ich manchmal, und so wurde mir dann in der Literatur auch gesagt, typisch männlich reagiert habe, wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin und meine Frau mir über Probleme mit den Kindern erzählt habe. Jetzt lasse ich euch mal raten. Was ist die typisch männliche Reaktionsweise darauf? Ich weiß ja nicht, wie... Ja. Typisch männliche... Bitte. Ja, bitte.
Du hast dir das angehört und dann hast du mir Ratschläge gegeben.
Genau. Typisch männliche Reaktionsweise. Männer sind geeicht auf Problemlöser. Wenn eine Frau ihr etwas sagt, etwas klappt nicht, dann fühlen sie sich herausgefordert, ich muss das Problem lösen. Egal, ob der Wasserhahn tropft, dann nimmst du das nicht als der Wasserhahn tropft halt. So normal, ein normaler Mann, ich weiß nicht, ob ihr das als normale Männer empfindet, aber so sieht es auch in psychologischen Büchern, der sieht das an, du bist herausgefordert, sorg dafür, dass er nicht mehr tropft. So hört ein Mann. Und das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich mich gewundert, dass meine Frau nicht ganz zufrieden damit war. Weil manchmal ging es eher darum, und ich bin immer noch dabei zu lernen, das richtig zu verstehen, einfach Anteilnahme zu haben. Weil viele Frauen teilen einfach Sachen mit, nicht um hinterher eine Lösung zu haben, also das musst du so und so und so machen, und dann klappt das. Sondern manchmal, ja, wie man das eben sagt, einfach zu sagen, ja, die Kinder sind böse und du bist wirklich arm dran und das ist ja wirklich schlimm und ja. Aber hier ist ein Unterschied typisch Mann und Frau in der Lösung. Und da wird es manche Konflikte geben, auch in der Ehe, auch in der Seelsorge, auch in der Gemeinde, weil der eine böse ist und der andere lieb ist, sondern weil man nicht so richtig versteht und sich einfühlen kann, dass eben Mann und Frau unterschiedlich sind. Und hier können solche Bücher Hilfen sein und Ergebnisse von Gender Mainstreaming Hilfe sein, Konflikte zu überwinden, Arbeit in der Gemeinde spezifischer zu machen für die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wir müssen ja nicht jedes Klischee übernehmen, manche sind ja ein bisschen übertrieben, damit wir eine Wahrheit erkennen. Aber ich muss sagen, ich habe im christlichen Bereich bisher auch nie so gute Bücher über dieses Thema gelesen wie im nichtchristlichen Bereich. Also deshalb, ich habe euch jetzt fast nur nichtchristliche Bücher empfohlen, wo auch mancher Unsinn drin steht, deshalb glaubt nicht alles, aber ich fand die viel besser als die meisten christlichen Bücher, die manchmal so etwas rumeiern und so und nicht auf den Punkt richtig kommen. Aber um das zu erkennen, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, das sind einige dieser Bücher wirklich eine große Hilfe. Und ich glaube, das ist ein positiver Aspekt, dass wir neu erkennen, Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und dann natürlich auch darauf achten, was ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil das halt auch gerade mal ein Trend ist, was ist wirklich Realität, dass wir auch nicht davon ausgehen, jede Frau ist gleich, jeder Mann ist gleich, das wissen wir ja alles, aber dass es tendenziell deutliche Unterschiede gibt. Ihr merkt schon, allein, dass ich das jetzt so verteidige, da merkt ihr, ich bin eben in einer Zeit geprägt, in der man so stark betont hat, nein, es gibt keine Unterschiede. Und da merkt ihr, das ist dann heute ganz anders. Wenn wir in einer Zeit groß geworden sind, nein, es gibt keine, dann merken wir, nein, das kann doch nicht sein, das stimmt doch gar nicht, so pauschal. Aber Untersuchungen, psychologische, pädagogische, medizinische, zeigen immer mehr, wie unterschiedlich Mann und Frau tatsächlich sind. Sie sehen nicht nur ein bisschen anders aus, sondern sie sind wirklich unterschiedlich, in dem, wie sie lernen, wie sie arbeiten, wie sie empfinden, wie sie sich ausdrücken und so weiter und so weiter. Und diese Unterschiede sind hilfreich zu erfahren. Erster Aspekt von Gender Mainstreaming, glaube ich, ganz positiv, dass wir diese Unterschiede lernen und auch positiv einsetzen, die Fähigkeiten von Mann und Frau in der Gemeinde. Weil wir merken, die haben hier stärker eine Tendenz für das oder für das. Übrigens hatte ich da auch vor einiger Zeit eine Statistik gelesen, gibt ja immer wieder lustige Statistiken, nicht? Meistens von amerikanischen Wissenschaftlern, wer weiß, wo die alle sitzen und was die den ganzen Tag machen, aber auf jeden Fall erschien eine glaubwürdige Studie zu sein und die sagte, dass Männer, die verheiratet sind, ich meine etwa 8 Jahre länger leben als Unverheiratete. Also da habe ich empfunden, das ist doch was Tolles auch für uns als Christen, die wir für Ehe plädieren. Wobei, ich habe betont, dass auf Männer, bei Frauen war der Unterschied nicht ganz so deutlich. Also scheinbar ist die Ehe ein besonderer Vorteil für den Mann. Ein Überlebensvorteil. Ja. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, zumindest was unsere Ehe angeht, könnte ich mir sogar vorstellen, woran es liegen könnte. Und zwar, weil manche Dinge, da würde ich jetzt rein so mal, zum Beispiel bei Ernährung. Ernährung ist bei mir mehr eine Sache, ich habe was zu essen und dann bin ich satt. Hingegen so, meine Frau hat eine unheimliche Begeisterung für gesunde Ernährung. Also, wenn ich einen Apfel und so etwas esse, tue ich regelmäßig auch, aber weil ich weiß, es ist gesund. Sonst, nach Geschmack, da würde ich sagen, nehme ich lieber das Steak als den Apfel oder so. Aber hingegen überwiegend ist tatsächlich so, Frauen kaufen viel mehr Ökoprodukte als Männer. Frauen achten auf ihren Körper im Durchschnitt viel, viel mehr als Männer. Genauso ist es auch mit dem Sport. Wenn Männer jung sind und kräftig, dann machen die viel Sport, um die Frauen zu imponieren. Aber umso älter sie werden, umso mehr nimmt das ab. Frauen hingegen sind fast bis ins Alter noch sensibel für. Frauen machen Pilates zum Beispiel oder Aerobic. Wie viele Männer seht ihr denn da? Geht man in so einen Kurs rein? Ja, gibt's nicht. Männer machen Sport. Aber nur noch Sport vor dem Fernseher. Also so die Bundesliga oder so. Das ist dann Männersport. Aber, und hier glaube ich tatsächlich, Frauen fördern Männer, weil sie sie herausfordern in diesem Bereich. Sie haben Fähigkeit, mehr auf körperliche Gesundheit und all solche Sachen zu achten. Und manchmal drängen sie, zwingen sie, ermahnen sie oder sonst etwas. Da gibt es wenigstens mal was Angeständiges gekocht. Ihr könnt auch sehen, Junggesellen, wo die Frau stirbt. Der Mann verlottert meistens. Deshalb, das war jetzt ja nur angerissen mal so ein bisschen, aber es sind eindeutige statistische Ergebnisse, die das auch belegen, bis dahin zu erhöhtem Lebensalter. Also ihr Männer, wenn ihr noch nicht verheiratet seid, sucht euch eine Frau, denn ihr lebt länger dann in eurem Interesse. Also... Und hier würde ich sagen, ja, die Frauen geht es ja nicht gleichermaßen. Also die ledigen Frauen, die hier noch sitzen, nicht, für euch trifft das nicht ganz so stark zu. Ihr könnt auch mit euren Fähigkeiten länger überleben. Also nicht länger ohne Männer, das nicht, aber auch gleich lang so ungefähr. Ja. Also, was ich damit sagen wollte, ist hoffentlich deutlich geworden. Wir können auch dieses Wissen benutzen, um bewusst davon zu profitieren. Um dann diese positiven Eigenschaften, die Gott in das Leben von Mann und Frau gelegt hat, zu nutzen. Das ist also so ein positiver Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Also erster Punkt von Gender Mainstreaming, Mann und Frau sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Wir müssen allerdings in unserem Alltagsleben versuchen, das zu berücksichtigen, damit wir nicht Mann oder Frau Unrecht tun, sei es in der Ebene der Erziehung, der Pädagogik, der Gemeinde, der Familie. Und da wir in all diesen Bereichen ja auch als Gemeinde unterwegs sind, als Christen unterwegs sind, sollten wir uns diese Ergebnisse mit zunutze machen. Und darüber hinaus auch noch als argumentative Hintergründe für die Frage, die nämlich später noch bei Gender Mainstreaming kommt, dass wir nämlich dieses immer in Erinnerung behalten. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist der erste Punkt. Jetzt, wo ich meinen ersten Punkt abgeschlossen habe, machen wir eine kleine Fragerunde, weil ich weiß, hier zwischendurch waren schon Handmeldungen gewesen. Ich wollte nur diesen Gedanken erst zu Ende bringen. Erster Gedanke ist hoffentlich klar, positive Aspekte von Gender Mainstreaming. Jetzt waren hier, glaube ich, ein paar Meldungen gewesen. Bitte.
Und da habe ich dann in einem dieser Bücher Verweise auf das Buch von Pinker, das Geschlechterparadox, gesehen, als quasi, wo dann eben diese Unterschiede auch zwischen Mann und Frau hervorgehoben werden, also biologische Sachen und solche Sachen. Da ganz viel auch interessant argumentiert. Und die haben das als Gegengender-Mainstream quasi verwendet. Und ich dachte, ich war da irgendwie ein bisschen. weil ich eben das auch, was du erzählt hast, in einem Teil der Literatur gefunden habe. In einem Teil wurde dann aber genau das als Gegengender-Mensch verwendet. Und ich merke gerade, dass das ja eigentlich gar nicht funktioniert. Also, wie siehst du das? Also, das kann man eigentlich ist Pinkers Buch ja so, also nicht der GM in dieser Hinsicht.
Ja. Das stimmt. Ich komme noch darauf, weil es ist tatsächlich ein gewisses Paradox dahinter. Ich werde nachher noch auf zwei weitere Punkte von Gender Mainstreaming eingehen und da werden wir merken, dass dieser Anfang hinterher eigentlich ins Gegenteil uminterpretiert wird. Und das wirkt erstmal ganz paradox. Denkt man, ja wieso, was soll denn das? Ich werde nachher erklären, warum das trotzdem zueinander passt im Bereich von Gender Mainstreaming, aber warum wir genau das machen können, was du gesagt hast. Wir können die Argumente, die uns die Genderforschung selbst liefert, benutzen in der Argumentation gegen sie. Obwohl sie das so eigentlich gar nicht wollen. Aber, denn das ist ja erst der erste Punkt in der ganzen Argumentationskette. Und vielfach wird den Menschen in verschiedenen Ausbildungsberufen nur dieser erste Punkt genannt. Zum Beispiel in der Medizin. Da wird fast nur auf diesen ersten Punkt eingegangen, weil das ist für die Mediziner interessant. Und da ja sehr viel Plausibilität drin ist, sind die Menschen schnell bereit, das Gesamtkonzept von Gender Mainstreaming zu unterstützen, obwohl sie es häufig gar nicht kennen. Sondern dann denken sie, oh, Gender Mainstreaming ist doch toll, habe ich doch kennengelernt als Arzt, das ist doch super. Aber sie wissen nicht, welche weiteren Folgen eben dahin zusammenhängen, weil für ihren kleinen Arbeitsbereich sind das manchmal nur diese Auswirkungen davon. Aber wir müssen das Gesamtkonzept im Kopf haben dabei, um das Modell bewerten zu können. Und dann werden wir am Ende wahrscheinlich sagen, bestimmte Aspekte dieses Modells sind durchaus positiv, wie diese, den ich jetzt genannt habe. Das Gesamtziel hingegen ist problematisch. Und dann unterscheiden. Aber das ist, wenn wir ehrlich zugeben müssen, bei den meisten Trends in der Gesellschaft so. Und vielfach haben die Christen der Vergangenheit auch versagt, weil sie zu stark Schwarz-Weiß-Malerei betrieben haben. Und dann waren sie eben selbst unglaubwürdig. Keiner hat ihnen mehr geglaubt. Weil sie gehen, das ist viel leichter. Du stellst den anderen als total böse dar. Und wir als Christen glauben es auch, aber außerhalb glaubt es keiner. Weil nämlich die Leute außerhalb auch merken, so böse sind die Leute ja alle nicht. Denken wir selbst die Frage mit der Emanzipation. Haben Christen ganz stark gegen gekämpft. Wobei wir eigentlich sagen müssen, viele Punkte der Emanzipation sind gar nicht mal gegen die Bibel, sondern sogar richtig und gut. Weil es gibt durchaus und gab in der Vergangenheit ungerechtfertigte Unterdrückung von Frauen. Ja. Ja, das stimmt.
Das ist immer noch nicht der Reine.
Ja.
Wirklich ungerecht.
Genau, hier würde ich durchaus sagen, ist eine zutreffende Ungerechtigkeit, die sich auch noch verändert. Aber diese Unterschiede gibt es ja nicht nur zwischen Mann und Frau. Die gibt es zum Beispiel auch zwischen Ost und West. Das heißt, die gibt es dann auch mal je nachdem in Ausbildung, in Betrieben und so weiter. Das ist jetzt nicht nur die Frage von Geschlechtern. Und hier muss man bei berücksichtigen, immer meistens werden diese Daten einseitig herausgegeben. Und zwar das, was man von Seiten des Betriebs hier noch beurteilen muss, ist, zum Beispiel bei der Frau war in der Vergangenheit das Risiko von Schwangerschaftsausfall so größer. Also wurde das zum Teil auf die Entlohnung übertragen. Denn umgekehrt könnten die Männer ja sonst protestieren und sagen, ja warum, die Frau bekommt jetzt ein paar Monate frei, wird bezahlt, ich muss arbeiten, komme nicht frei. Und da wurde das wirtschaftlich, weil die Wirtschaft denkt ja nur, was bringt mir die Arbeitskraft, was gebe ich dafür? Und dass man da gerechnet hat, eine Frau in manchen Berufen brachte weniger, gerade körperlicher Berufe. Denn da muss man sagen, eine Frau als Straßenarbeiterin hat zwar denselben Job, aber transportiert weniger Tonnen Material. Also das heißt, in manchen Punkten war es wirtschaftlich gerechtfertigt, in manchen ist es einfach eine Hochrechnung auf gesamtheitlich, denn da auch häufig wird ja gar nicht genannt, wo Frauen eben profitieren. Zum Beispiel in der Renteneinzahlung profitieren Frauen. Männer und Frauen bezahlen selber in die Rente rein. Aber Frauen leben im Durchschnitt 5-6 Jahre länger. Hier ist zum Beispiel eine Bevorzugung von Frauen im Rentensystem. Weshalb ja manche jetzt auch fordern, nur das ist ja eben unpopulär zu sagen, Frauen müssten mehr Rente bezahlen, weil sie länger davon profitieren. Das heißt, es gibt Ungerechtigkeiten in der einen Richtung wie in der anderen Richtung, die real faktisch messbar sind, aber meistens kommen diese Daten von Gleichstellungsbeauftragten, die eben eingesetzt worden sind in der Zeit des Feminismus und da ihre Ideen haben. Und zum Teil, stimme ich dazu, stimmt das. Zum Teil stimmt das, aber es ist immer weniger. Das heißt, diese Unterschiede, die genannt werden in den Medien, das sind ja meistens die besonders krassen, weil Medien wollen eine Sensation. In den allermeisten Berufen spielt das heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Aber wie gesagt, es gibt Beispiele dafür. Und hier merkt man, ist noch ein Handlungsbedarf. Und da würde ich auch zustimmen. Hier ist in manchen Bereichen früher noch viel mehr als heute, aber zum Teil heute auch noch eine Benachteiligung von Frauen. Deshalb in Gender Mainstreaming versucht eben stärker auch zu sehen, wo sind Männer benachteiligt. Weil es das auch im Wirtschaftsleben in vielen Bereichen gibt. Oder ich habe Bildungswesen gesagt. Aber hier, da gibt es Benachteiligung von Frauen. Das stimmt. Und da finde ich es gut, wenn man etwas dagegen tut. Und hier haben aber Christen das manchmal verschlafen, indem sie eben gegen Feminismus gekämpft haben oder Emanzipation, aber nicht unterschieden haben, wo ist denn Feminismus berechtigt. Und die Ungläubigen, die haben gesehen, ja, das stimmt doch, das geht mir doch schlecht, haben da gesagt, also Feminismus gut, weil die Christen dagegen sind, ja, dann ist der Christsein ist auch überholt. Das heißt, hier hätte man sich wahrscheinlich viel besser getan, indem man erkannt hätte, auch der Feminismus, auch die Emanzipation hat bestimmte richtige, positive Ziele, hat richtige Probleme erkannt und geht dagegen vor. Es ist nicht alles schlecht. Wie das schöne deutsche Sprichwort sagt, man muss nicht immer das Kind mit dem Bart ausschütten. Sondern jetzt hätte man ja genau darauf achten können. Sagen, hier, das ist positiv, aber hier, da ist ein Problem, das ist schlecht. Man wäre für viele Menschen glaubwürdiger gewesen, sowohl für Christen als auch für Nichtchristen. Und genau dasselbe ist, denke ich, bei vielen Punkten der Fall, auch bei Gender Mainstreaming. Wir müssen nicht sagen, wir übernehmen alles oder wir verwerfen alles, sondern wir können genau hinschauen und manche Aspekte davon sind durchaus biblisch korrekt und manche sind eben biblisch problematisch. Und da müssen wir unterscheiden. Bitte. Ja. Genau, das ist in vielen Bereichen durchgesetzt, aber es wird meistens nur noch in den Bereichen diskutiert, wo prozentual weniger Frauen sind. In den Bereichen, wo prozentual weniger Männer sind, hat man solche Quoten, diskutiert man dann kaum. Also hier merken wir, dass es auch, da wird manchmal Pressemeldungen werden lanciert, aber die gelten eigentlich nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft, des wirtschaftlichen Lebens. Denn zwischenzeitlich tendieren wir dazu, dass in der Gesellschaft fast ebenso viel Prozent Frauen berufstätig sind wie Männer. Das heißt, der Unterschied wird immer kleiner. Denn heute, das Idealmodell einer Frau ist lange nicht mehr die Frau, die zu Hause bleibt für die Kinder. Das ist das Auslaufmodell, was es nur noch in einigen christlichen Kreisen gibt. Aber selbst in vielen christlichen Kreisen nicht mehr. Sondern das Normalmodell heute der Gesellschaft ist, Mann und Frau arbeiten und nur für eine kleine Phase, höchstens für die ersten 2 Jahre des Kindes, da bleibt einer von beiden, Mann oder Frau, häufiger noch die Frau, aber da ja auch immer weniger Frauen Kinder bekommen, sowieso die Frauen auch nicht, dann bleibt er zu Hause. Aber nach 2 Jahren geht man zurück ins Berufsleben. Das ist das Ideal, was erstrebt wird, was medial vermittelt wird und was vielfach auch gelebt wird. Das heißt eben diese Frage, da ändert sich dieses Modell. Deshalb hat die Quote dann etwas relativiert oder nur noch für einige wenige Bereiche überhaupt diskutabel macht. In manchen Sachen führt das auch zu absurden Sachen. Da habe ich mit einem Maschinenbaustudenten aus Bielefeld gesprochen. Der sagte mir, wenn du heute als Frau Maschinenbau studierst, du wirst sofort angenommen. Wenn du Mann wirst, dann musst du erstmal alle möglichen Tests durchlaufen. Warum? Weil es eben zu wenig Frauen gibt, die Maschinenbau machen. Also sagen die Professoren, wir müssen die Frauenquote steigern, also kannst du als Frau ganz leicht reinkommen. Als Mann hingegen, es gibt genügend Männer, also zack, enger machen und so. Dafür, ja, da kennt ihr auch sowas wie Girls Day, ne, wo dann bestimmte Berufe dann gearbeitet wird für bestimmte Berufsbereiche, Frauen sollen dafür gewonnen werden und so. Also da gibt es solche Sachen, in manchen Bereichen ist das auch sinnvoll, aber in vielen Bereichen merkt man, da scheint dann nur noch Ideologie dadurch. Das heißt, man will jetzt eine paritätische Verteilung, die dann gar nicht mehr berücksichtigt, wäre es denn schlimm, dass in bestimmten Berufen mehr Frauen oder mehr Männer sind. Aber es gibt manchmal noch diese, gerade jetzt wurde das, glaube ich, beschlossen für einige der Parteien, die dann auch beschlossen haben, wieder so Aufteilung zu haben und ja.
Um es jetzt mal verkürzt zu sagen, weil ein Krankenpfleger wird ganz schnell dafür sorgen, dass er Stationspfleger wird, weil da eben mehr verdient werden kann oder in einem anderen Bereich.
Das stimmt. Ich glaube aber, das ist eine Diskussion von gestern. Und zwar warum? Ich habe ja schon jetzt gesagt, gerade immer mehr Frauen studieren. Inzwischen sind mehr Frauen, die studieren als Männer. Und das heißt, die werden in Berufe reingehen, wo man ein Studium braucht. Das heißt, eine nächste Generation von Frauen werden nicht mehr diese Jobs machen. Das heißt, im Moment ist das noch so. Warum? Weil das dem älteren Modell entspricht. Die Frau hat ihre Verantwortung zu Hause, Familie, also sie hat Nebenverdienst. Es gibt immer mehr junge Paare, wo die Frau mehr verdient als der Mann. Also das heißt, das ist eher eine Frage der Diskussion, die man in der Vergangenheit stark gehabt hat. Das ändert sich in der Gegenwart deutlich.